herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Perspective Break, der Podcast von Palmbeck, der die Wissensarbeit besser macht. Neben mir sitzt mein Kollege Hannes Hilbrecht, wie immer, und ich bin Anne Ziegler und genau, wir starten mal direkt rein. Hannes, meine Tochter bringt im Moment gefühlt einmal die Woche so ein Freundebuch mit nach Hause.
Ja.
Und eine Frage kommt immer vor, und zwar, was ist deine Lieblingsfarbe? Das scheint so, Freunde, stelle ich dir jetzt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Palmberggrün.
Aprikot. Nein.
Aprikot.
Ich habe nur letztens Pantone oder so.
Die Farbe des Jahres.
Die Farbe des Jahres.
Peachy Fass oder
so. So ein bisschen Pfirsich. Ich glaube Pantone oder keine Ahnung. Also gut, dass wir da so einen Wissenspodcast starten mit keine Ahnung. Nee, meine Lieblingsfarbe, und ich sage jetzt nicht schwarz, um mich komplett zu blamieren, ist blau. Wirklich total stumpf. Ich war schon immer jemand, der blau mochte. Oder ein richtig leuchtendes Gelb.
Oh, gelb ist gar nicht meine Farbe. Ja, richtig leuchtendes Gelb. Nee, das ist gar nicht meine Farbe. Aber ich bin da leider auch sehr klischeebehaftet. Ich mache ja gerne so rot, rosa, orange. Gerne Kombi.
Aber zum Beispiel, wenn du an deine Lieblingsfarbe denkst, was hast du da als erstes vor Augen? Ein Auto, ein T-Shirt, ein Kleid? Also was ist deine erste Assoziation, Farbe, die genießt du ja?
Eher so Sonnenauf- und Untergang. Kennst du diese Übergänge? Blau, lila, rosa, so das.
Also jetzt live oder aus dem Fernsehen?
Nee, live.
Ich liebe diesen pastellfarbenen Abendhimmel, wenn die Farben so ganz, jetzt gerade, oder das heißt jetzt gerade, aber gerade so Mai, Frühling, eher noch März, Oktober, finde ich, gibt es ganz oft diese pastelligen.
Die nehme ich auch. Das sind auch so meine Lieblingsfarben. Und sonst habe ich meine ganzen Pinterest-Boards im Kopf, die ich mir zusammenstelle. Farblich passend.
Ich denke an Fußballtrikots. Ich mochte schon immer blaue Fußballtrikots.
Gibt es jetzt auch in Pink?
Ja.
Ne?
Also, aber darüber sprechen wir mal lieber nicht.
Wir wollen heute aber nicht nur über Farbe sprechen, sondern auch über Farbpsychologie und Raumpsychologie tatsächlich. Was Räume aussagen, wie man Räume gut gestalten kann, dass wir uns entspannen. Und ich will erstmal eine Definition zum Thema Raumpsychologie geben, weil ich glaube, das ist ein Begriff, der nicht so präsent ist, würde ich jetzt mal behaupten, in unserem Alltag. Und zwar ist Raumpsychologie ist die Psychologie, wie Farben, Gerüche, haben wir übrigens auch eine gute Podcast-Folge zu, oder Licht unser Wohlbefinden im eigenen Zuhause oder auch im Büro beeinflussen. Dieses Denken wurde mit der Zeit halt für Büros auch adaptiert, nur mit dem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Produktivität. Also produktiv muss man ja zu Hause nicht unbedingt sein, zusammenarbeiten wäre aber schön zu Hause. Die wichtigste Farbe übrigens für unseren Sehsinn ist deine Lieblingsfarbe. Blau.
Blau? Warum?
Ja, 3 von unseren 5 Fotozellen reagieren am empfindlichsten auf Blautöne.
Also habe ich diesen Satz, ey Hannes, ich bin schon total blau, immer komplett
falsch verstanden. Ganz falsch verstanden.
Oh, ich sehe schon wieder richtig durch, woher sollte da wahrscheinlich nicht gesagt werden.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Büros, die ich kenne, sind einfach schlicht weiß gestrichen. Ist das die Farbe, in der wir am besten arbeiten?
Es geht mittlerweile schon eher Richtung Pastelltöne, weil weiß natürlich auch eine sehr... Ja, also weiß macht natürlich Räume relativ groß. Aber weiß wirkt auch schnell relativ kahl. Ich habe aber gelernt, auch in unzähligen Interviews, ich habe tatsächlich schon 2 RaumpsychologInnen für ein Perspective interviewt. Wir haben mit einem Farbforscher gesprochen, den Herrn Büter. Da habe ich vor allem eine Sache gelernt, es gibt nicht die perfekte Farbe für das Büro, aber es gibt Räume, die Situationen abdecken, da eignen sich gewisse Farben besser und da eignen sich auch gewisse Farben nicht. Mhm. Ein super gutes Beispiel von einer Raumpsychologin, Annette Hörauf aus Schleswig-Holstein, die hat mal gesagt, sie hat mal ein Chefbüro umgekrempelt und da war direkt hinter dem Chef so eine leuchtend rote Wand.
Mhm.
Die fand er total schön. Ich weiß jetzt nicht mal genau, warum. Vielleicht, weil er Ferrari mochte oder keine Ahnung. Aber Rot ist, kennen wir ja aus dem Alltag, ist entweder eine Farbe, die sehr stark stimuliert oder die sehr viel, die eine Alarmfarbe ist.
Ich würde sagen, für mich schreibt das so Alarm, also Signalfarbe.
Genau, also alles, wenn der Fernseher rot leuchtet, ist blöd. Wenn er grün leuchtet, ist gut. An der Ampel, nehmen wir jetzt mal Menschen mit Rot-Grün-Schwäche aus, ist Rot immer das Zeichen für Stopp. Nicht weiter. Und genau das war dieses, die Leute, die dann mit dem Chef in dessen Büro Personalgespräche geführt haben, saßen halt vor einer roten Wand und so Alarm, Alarm, Alarm.
Halt, stopp.
Genau. Und andererseits, ich hoffe, ich nehme dir jetzt keine Frage vorweg, wenn es darum geht, auch vielleicht in Räumen, wo aufregende Gespräche stattfinden, Bewerbungsgespräche oder auch vielleicht auch Feedbackgespräche, dass da tatsächlich ein grüner Ton empfohlen wird. Man kennt es sogar aus Talksendungen und aus Fernsehshows, da sitzen die Leute immer in Green Rooms, bevor es losgeht. Also diesen Begriff Green Room hat sich ja so richtig eingeprägt. Die Farbe Grün sorgt dafür, dass Menschen runterfahren, dass sie sich beruhigen. Und deswegen sollte vielleicht eher ein Chefbüro oder ein Raum, wo Feedbackgespräche geführt werden, nicht knallrot, sondern mit dezenten Grüntönen.
Um kurz zum Weiß zurückzukommen, wobei es ja nicht die perfekte Farbe gibt. Ich habe gelesen, dass das schnell steril wirkt und wir uns deswegen nicht entspannen können. Und das eigentlich nicht so eine gute Farbe ist.
Ja, auch das ist wieder so raumabhängig. Ne? Mhm. Zum Beispiel finde ich, wenn eine Arztpraxis weiß ist oder ein Krankenhaus weiß gehalten ist, da ist mir Weiß lieber als ein Ocker. Mhm. Aber ja, das ist schon, es hat halt sowas Gleichförmiges. Mhm. Wände sind weiß. Einfach weil sie, es ist so unpersönlich. Ja. Das trifft ja das Steril ziemlich gut.
Auf welche Aspekte der Raumpsychologie sollten Unternehmen besonders achten?
Ich glaube, wenn man über Wertschätzung spricht, und das war in allen Gesprächen so ein großes Thema, geht es viel um die Qualität der Ausstattung. Also mit guten Möbeln, mit hochwertigen Möbeln, die jetzt vielleicht nicht vom nächsten Discounter kommen, die vielleicht auch... Dass zum Beispiel auch jemand, der neu irgendwo anfängt, auch einen neuen Schreibtisch bekommt und nicht so einen abgetragenen. Das signalisiert ja schon viel. Ich gebe Geld für dich aus. Mhm. Auch dann so Sachen wie die Höhenverstellbarkeit, da sind wir schnell wieder bei der Ergonomie. Aber auch sowas gibt es so. Du kannst deinen Arbeitsplatz ein bisschen beeinflussen. Das empfehlen Raumpsychologen immer wieder, dass die Leute so eine Handhabe darüber haben. Mhm. Das finde ich bei Akustikmitteln total cool. Da gibt es ja, das machen wir selten, aber einfach mal zum Beispiel die Disc von Palmberg erwähnen. Das ist ja ein Schallabsorber, der Räume ruhiger macht, der ist aber verschiebbar. Mit dem kann man was machen und den kann man auch mal sich so hin positionieren, dass man auch vielleicht eine kleine geschützte Fläche hat, dass man sich so ein bisschen auch abgrenzt. Den Arbeitsraum mit beeinflussen können, das ist psychologisch ein sehr wichtiger Aspekt. Das können wir ja alle. Wir alle freuen uns, wenn wir Dinge selbst in der Hand haben. Das ist natürlich in einem Büro total schwierig, wo teilweise 4, 8 noch mehr Leute zusammensitzen.
Gibt es übrigens auch so in unterschiedlichen Farben. Diese Disc gibt es auch in
unterschiedlichen Farben.
Könnte man auch als Gestaltungselement nehmen.
Also auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel, das war so ein Fehler, den habe ich ganz lange, also was Fehler, aber so eine Auffälligkeit. Da hat der Chef zum Beispiel gedacht, das war ein sehr progressiver, und der hat immer bei sich gespart, wollte aber immer, dass es den Leuten gut geht. Ja, dann hat sich irgendwann so rumgesprochen, oh Gott, haben wir wirtschaftliche Probleme.
Weil
er sich halt so vermeintlich so schleifen lassen hat. Dabei wollte er einfach so ein Understatement ausdrücken. Und andererseits gibt es den Cheftyp, der hier eine ganze Kunstausstellung bei sich im Büro hat und das andere Büro ist kahl. Und ein Tipp, an dem ich mich jetzt erinnere, ist zum Beispiel ein Riesenproblem raumpsychologisch sind zu enge Flure.
Zu enge Flure?
Zu enge Flure. Einerseits, weil Flure so ein Hauptkommunikationspunktort sind und einige Raumpsychologen sagen, dass der Flur eigentlich einer der wichtigsten Bereiche ist. Hier begegnen sich Menschen, die vielleicht auch nicht in einem Büro arbeiten. Da will man sich auch mal unterhalten und mal erzählen, aber meist sind die Flure so eng, dass es eher so als lässig, oh, jetzt kommt mir schon wieder jemand entgegen. Mhm. Jetzt muss ich mich da so vorbeidringeln. Und ganz schlimm ist es dann mehr, wenn man da steht, ey, ich muss auf Toilette, was steht hier so doof rum? Mhm. So, das passiert, wenn Flure nicht gut mitgedacht wurden.
Ja, und man senkt automatisch die Rate der verschütteten Kaffee- und Teetassen.
Das auch, ja.
Das ist mir nämlich neulich passiert. Wir verbringen so ungefähr 5 bis 8 Stunden täglich im Büro. Aber warum beschäftigen sich Unternehmen eigentlich so wenig mit der Gestaltung der Arbeitsumgebung, des Arbeitsplatzes? Also, wir haben jetzt schon gehört, Farbe scheint einen großen Impact zu haben und ist ja auch relativ schnell umsetzbar. Warum passiert das so selten?
Ich denke, ich glaube, das Problem ist nicht mal, dass es so selten passiert, sondern dass es oft falsch passiert. Mhm. Auch da habe ich ein gutes Beispiel aus dem Gespräch mit Dr. Uwe Linke, ein Psychologe, eigentlich hauptsächlich als Paartherapeut tätig, aber der entwickelt quasi auch oder hat ein Spezialgebiet, die Räume quasi auch für besondere Vorlieben zu gestalten, auch gerade im Arbeitskontext. Mhm. Und er hat zum Beispiel gesagt, es gab da ein Softwareunternehmen, die saßen in so einem alten Altbau. Und das war alles eher so ein bisschen rustikal. Es gab viele Ecken, so viele Schreibtische, die irgendwo rumstanden. Das war, um nicht zu sagen, es war wild.
So verwinkelt.
Also, vermeintlich war es wild. Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, komm, wir investieren in unsere Mitarbeitenden, bauen uns einen schönen Büroklotz hin mit Glasfassaden, hohe Wände, weite Räume, besten Schreibtische und weiß ich was. Und dann haben die Leute irgendwann gesagt, ey, wir fühlen uns hier überhaupt nicht mehr wohl. Damals in diesem Altbau hatten wir alle so unseren Rückzugsort, da konnten wir uns alle irgendwo einrichten und wir haben alle so eine persönliche Ecke gehabt. Und auf einmal kommst du aus einem Notprojekt, wo sich die Leute aber quasi einnisten, in so einen Bereich, wo alles kahl ist.
Mhm.
So, und das ist natürlich, das ist ein ganz großer Fehler, der manchmal gemacht wird. Also man fragt gar nicht nach, ey, was gefällt euch eigentlich gerade an euren Arbeitsplatz, sondern man baut so nach Lehrbuch.
Mhm.
Und der nächste große Fehler ist, dass halt auch so Menschen und Jobs sind unterschiedlich. Und da muss man ja nur mal gucken, man geht einmal in die Buchhaltung, man geht einmal zum Marketing. Da ist der Vibe auch schon ein ganz anderer. Und da sind natürlich die Bedürfnisse an einem Raum auch andere. Mhm. Und was ich aber halt oft sehe, sind diese One-Fits-It-All-Lösungen. Jetzt wieder, tut mir leid für mein Englisch, aber dieses eine Größe für alles.
Mhm.
So, dann setzt man Buchhalterinnen und Buchhalter in einem Raum, der nicht perfekt auf sie abgestimmt ist, die nicht so viele Ablenkungen brauchen, die halt sehr konzentriert sein müssen, die Fokus brauchen. Und dann setzt man aber quasi in genau dasselbe Raumkonzept die Marketing, die irgendwas richtig krass sich ausdenken müssen. Die brauchen Weite, die brauchen Impulse, die brauchen Dinge, wo sie anknüpfen können. Die brauchen auch mal wo etwas, wo sie sich vielleicht auch mal hinlegen können oder hinsetzen. Das ist das zweite große Thema. So,
mhm.
So. Jeder Job bringt ja so ein bisschen so ein psychologisches Profil mit oder auch so psychologische Anforderungen.
Das macht das Beispiel ja ganz gut kenntlich, was du gesagt hast von diesem Technologieunternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht eine Software entwickeln oder so, die brauchen ja wirklich sehr viel Zeit für konzentriertes Arbeiten. Und das macht man natürlich lieber, wenn man so ein bisschen behütet ist, genau, und wenn man so ein Safe Space einfach hat für sich, so, ne, wo man sich sicher fühlt und wo man auch mal, ja, weiß ich nicht, wo nicht jeder gleich angedackelt kommt und dir eine Frage stellt, so wie es aber im Großraumbüro ja letztendlich ist, ne? Also, und das dann nachher aufzugeben und so auf so einem Präsentierteller Deep Work zu machen, ist schon schwierig.
Ja, und wir kennen das ja auch alles von den Lichtbedingungen, von der Temperatur beispielsweise. So, das ist, Arbeit ist halt individuell und manche Dinge sind halt schwer zu individualisieren, eine Beleuchtung. Weil es da auch die klare medizinische Empfehlung gibt, immer das nach dem Tageslicht zu orientieren. So, aber dann muss es ja, also die Dinge wie Farbe oder wie viel Raum hat man vor Augen oder wo befindet sich ein Tisch. Manche Leute sitzen gerne mit dem Rücken zur Wand, weil das denen Sicherheit gibt. Andere gucken vielleicht auch lieber, sitzen vielleicht auch mit dem Rücken. Also es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich.
Und ja.
Ich glaube, das muss man halt versuchen, irgendwie die Unterschiede, die verträglich sind, auch zu berücksichtigen, zu wertzuschätzen. Und dann sind wir auch wieder, was drückt ein Büro aus? Ey, es passt sich meiner Persönlichkeit an. Ich muss jetzt nicht meine Persönlichkeit und meine Bedürfnisse irgendwie so in das Unternehmen ausrichten.
Ja. Warst du schon mal in einem Büro, was dich von der Gestaltung so komplett umgehauen hat?
Ja, ich war in Schwerin bei einem Unternehmen, die machen so Prozessoptimierung in Industriebetrieben, Software. Viel SAP sorgen dafür, dass die Bänder immer gut und richtig laufen und dass da halt auch Sachen angepasst werden. Und die haben zum Beispiel einen riesigen Raum mit so Waben, die Hörer werden es jetzt nicht sehen, ich gestikuliere jetzt wild, aber ihr verpasst da nicht viel. Da kann man sich halt modular Meetingräume so zusammenschieben, quasi oder zusammenstecken. Entweder für 5 Leute kann man das sehr eng halten oder für 20 Leute. Es ist alles auf Stehen, auf Bewegung ausgelegt. So wie halt, ne, warum sitzen wir eigentlich immer in Meetings? Wenn es um Kreativität geht, ja, will man auch mal rumlaufen und auch mal vielleicht gegen eine Wand hauen oder weiß ich was. Es ist ja ein Prozess, der sehr bewegend ist. Und dann bin ich in einen Raum gegangen und der hat mich komplett geflasht. Es gab da große Sessel mit 3 Wänden quasi, dass man so richtige Ruhesessel hatte. Und das war quasi sowas wie es wurde als die Bibliothek das Unternehmen. Darum Ruhe, viel Platz für die Leute, sehr akustisch, sehr, sehr gedämmt, sehr gedimmt. Ein gutes Licht, wirklich, wo man sofort die Fantasie hat, hier möchte ich eigentlich, das nächste Mal, wenn ich 3 Stunden lang einen Text schreiben muss, möchte ich in so einem Sessel mit so einem kleinen Tisch vor mir. Also es war so ein ganz anderes Bedürfnis. Und dann kommst du in die Cafeteria und das ist wieder ein ganz, also der Essensraum. Der ist, alles andere waren immer logischerweise so eine einstöckigen Räume, Decke, Wand, alles okay. Und der war dann aber so richtig in einem Foyer, wo du quasi auch auf zwei Ebenen essen konntest. Und da auch viele Möglichkeiten. Es gab da so total unterschiedliche Plätze. Es gab Plätze, die waren quasi direkt draußen, sehr, sehr präsentiert. Es gab aber auch so Nischen, wo sich Leute hinsetzen konnten. Und das spiegelte ja auch, ich meine, wenn man in der Kantine ist, dann hat man ja oft diese Tischreihen. Mhm. Tischreihe, Tisch an Tisch und alle Plätze sind gleich. Und diese Kantine oder diese Pausenräume waren so vielleicht für die Leute, die sich ins Zentrum setzen wollen, weil sie vielleicht Bock haben, mit Leuten zu sprechen, ist es genauso da wie für die Introvertierten, die in aller Ruhe ihr Essen einnehmen möchten. Das fand ich total cool. Also das war wirklich so ein Büro. Und da wurde das Einzelbüro auch abgeschafft. Sondern die Leute sollten immer zu ihrer Tätigkeit den Raum aufsuchen können, auf den sie Bock haben. Und das war für mich das perfekte Büro.
Das finde ich auch gut. Hast du noch so ganz, was heißt berühmte Beispiele oder so Beispiele, wo so Raumpsychologie so ganz deutlich wird, so ganz plakativ?
Ich glaube, dass jedes Büro, was, ich wette zum Beispiel dieses Amazon Spheres oder wie das heißt, dieser riesige Amazon-Komplex, ja. Der besticht ja daraus oder auch Microsoft damals, die haben wirklich so Arbeitswelten, das sind wirklich Arbeitswelten. Ich benutze ja so gerne den Begriff Arbeitswelten synonym, weil eine Welt besteht immer aus verschiedenen Regionen. Und die gibt es dort auch. Und die haben auf jeden Fall beachtet, dass unterschiedliche Menschen ein unterschiedliches Bedürfnis an einem Raum haben. Und auch Unternehmen, die im Foyer zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen das war, aber mir wurde berichtet von so einem Autobauer, Zulieferer, die haben einfach so Kunst gemacht aus den Teileinheiten der Motoren, die sie bauen. Mhm. So, und das aber nicht so, hey, das ist jetzt so ein Technikfoto und da stehen jetzt die Pfeile dran, das ist das, sondern eher so, wie so die Anatomie eines Körpers.
Ah, okay.
Das alles so rausgelöst und so die Feinheiten gezeigt. So, und was drückt das psychologisch aus? Erstens, du präsentierst stolz, was du machst.
Die lieben ihr Produkt.
Genau, und zweitens, du hast nicht nur diese große Einheit, so eines Motors, sondern du zeigst die ganzen kleinen Dinger, die dazu beitragen. Und das ist am Ende ja auch die Botschaft, ey, wir sind hier kein so ein, hier geht es nicht nur um den großen Klotz, sondern oh, die vielleicht nur diese Einschützdrüse entwickelst, aber ich kenne mich mit Motoren überhaupt nicht aus. Auch deine Arbeit ist wichtig. Und auch deine Arbeit wird losgelöst vor dem großen Ganzen gewertschätzt. Das ist das sind so Hacks, die ich extrem faszinierend finde. Mhm. Wie man einfach über das Sichtbarmachen auch von Tätigkeiten super viel ausstrahlen kann. Mhm. Wie in einem Unternehmen, das vielleicht Bilder in einer Kantine. Ein Unternehmen zeigt in der Kantine lauter Bilder. So, und wenn das Unternehmen die Kantine selbst betreibt, ist es natürlich total peinlich, wenn die Leute, die in der Kantine arbeiten, dort nicht zu sehen sind. Man kann viel über Details machen.
Ja, ich liebe das ja auch, wenn man so reinkommt in den Raum und diese Details so ganz viel aussagen über das Unternehmen, wo du so mitkriegst, okay, die lieben wirklich, was sie machen. Also die beschäftigen sich damit und du nicht in so ein sterilen, große sterile Rezeption irgendwie kommst, ne? Und dann noch so rufst, hallo? Und dann so ein Echo kommt, weißt du?
Ja, und auch so besondere Dinge wie zum Beispiel, wir haben ja auch über Kork gesprochen in einer Folge. So, wenn ich mir so vorstelle, ich habe es nicht erlebt, aber ich komme in einem Raum, da ist der Fußboden aus Kork. Mhm. Kork gibt ja ganz wenig Geräusche ab. Ist ja ein sehr leiser Boden und auch ein sehr, so ein bisschen elastisch. So, da würde ich sofort denken, ey krass, das ist ein Unternehmen, das mich überrascht, ob ich jetzt als Bewerber komme oder als Kunde. Ich finde, das ist ein Experte hat mal bei In Perspective gesagt, dass das Büro immer ein Showroom für ein Unternehmen ist. In dem man Kultur zeigt.
Ja. Werte.
Werte. Und auch Know-how. Mhm. Und Raumpsychologie ist am Ende ja nicht viel anderes als die Frage, was drückt mein Raum eigentlich aus?
Ja, das ist ein guter Schlusssatz. Mit dem Wissen, was du jetzt hast, wie würdest du dein Büro streichen?
Das ist so ein Pastellton. Mhm. Pantone natürlich oder irgend sowas. Ich habe aber von einem Raumpsychologen den Tipp bekommen, für Haptik zu sorgen. Und sowas wie ein Teppich auch mal einzusetzen.
Ich dachte, eine Plüschwand.
Weil so Leute wie so Leute, so ADHS, da braucht Erdung, hat er es immer genannt.
Ah, okay.
Und ich merke das tatsächlich, wenn ich auf einem Teppich stehe, stehe ich ruhiger, als wenn ich jetzt über ein Laminat laufe.
Echt?
Ja, das ist total faszinierend. Das
ist wärmer, ne? So von unten.
Nee, es ist einfach so, man spürt den Boden mehr. Das soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber es sind halt auch so, es ist halt, Raumpsychologie ist am Ende mehr als Farbe, Licht. Es ist auch der schöne Sessel, in dem wir beide jetzt gerade sitzen.
Die Haptik. Und dann gehst du da barfuß rüber, ne? Über deinen Kuschelteppich. Das ist am besten.
Ja, ich habe jetzt aber, so über Füße müssen wir jetzt nicht unbedingt reden.
Hast du 3 Learnings für Unternehmen? Ganz quick so die 3 Learnings, die ein Unternehmen mitbringen sollte, wenn sie sich jetzt mit Raumpsychologie mal wirklich auseinandersetzen wollen.
Frag die Mitarbeitenden, frag explizit auch die Introvertierten, weil es werden sich zuerst die Extrovertierten melden und die werden deutlich, deutlich lauter sein. Und gestalte kein Büro, sondern eine Arbeitswelt, in dem jeder den Ort finden kann, in dem man sich wohlfühlt. So wie es in der Welt ja auch Leute gibt, die mögen es eher nordisch kühl. Ich würde zum Beispiel gerne nach Norwegen auswandern irgendwann oder nach Kanada. Und es gibt Leute, die träumen von Italien oder von Südamerika, von 30 Grad, keine Ahnung. Und so ist es am Ende ja auch mit einer Arbeitswelt.
Würde ich gut finden. Ich würde noch ergänzen, fragt euch, welche Funktion der Raum ausführen soll. Ne? Wer soll ihn nutzen? Was soll da passieren? Und gebt euch Mühe bei der Gestaltung, weil ich finde, so eine richtig gut konzipierte Raumgestaltung, ne, die auch so psychologisch irgendwie fundiert ist, die strahlt so viel Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden aus und auch gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern. Da kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.
Und Souveränität.
Genau. Und jetzt wollen wir von euch wissen, unter dem entsprechenden LinkedIn-Beitrag, wir wollen ja immer gerne mit euch in Kontakt und ins Gespräch kommen bei LinkedIn, in welchen oder was würdet ihr euch wünschen für euren Arbeitsplatz? Was würde es euch erleichtern, eure Arbeit, oder dass ihr euch wohler fühlt? Das würde uns interessieren. Also was wünscht ihr euch für euren Arbeitsplatz? Ein Kuschelteppich zum Beispiel.
Ja, oder ein Hund.
Oder ein Hund. Okay. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Haut rein, ne? Tschüssi.